Die Musikerschmiede, der Podcast für die Themen, die Musiker auch noch managen müssen. Mit Saskia Worf und Manuel Hillecke.
Hallo zusammen, hier bei einer neuen Folge von der Musikerschmiede. Wie immer auf allen Podcast-Kanälen oder auch als Video bei mir auf dem Kanal von Contemporary Brass Music. Diesmal natürlich wie immer mit der Saskia Worf und
mit dem Manuel Hillecke.
Oh, das war jetzt aber ein bisschen stiff. Wir haben lange keinen mehr gemacht. Ja. Na ja, komm, drauf gepfiffen. Das Thema der heutigen Folge ist mentale Voraussetzungen der Musiker als Freelancer. Ja. Saskia.
Ja.
Was sagst du denn dazu?
Ich weiß immer nur, dass sehr, sehr viele Leute sich damit nicht beschäftigen. Deswegen finde ich diese Folge sehr wichtig. Überhaupt mit mentalen Dingen sich nicht beschäftigen, sondern eigentlich üben immer alle nur. Und vergessen zum Beispiel, dass gerade bei einem Probespiel oder bei einem Konzert die mentale Vorbereitung fast wichtiger ist als die künstlerische in meinen Augen. Und ich würde dich jetzt auch mal fragen, hast du in deiner Studienzeit sowas in irgendeiner Weise lernen können von Dozenten oder ist das einfach Learning by Doing?
Ja, da ich nicht zu den Überfliegern gehört habe, sondern eher so ein westfälisches Arbeitspferd war, musste ich das in der Tat mir selbst erschließen und genau diese mentalen Voraussetzungen, also die mentalen Voraussetzungen für die Bühne sind ja nochmal was anderes als die mentalen Voraussetzungen für das Freelancer-Dasein. Ich würde das jetzt mal in zwei völlig unterschiedliche Töpfe einordnen. Wir können mal kurz auf die mentalen Voraussetzungen für die Bühne eingehen. Es gibt natürlich Musiker, die freuen sich auf jeden Gig und sind in ihrem Element. Und da brauchst du nicht viele mentale Voraussetzungen, weil wenn du dich auf eine Sache freust und positive Anspannung in Konzentration ummünzen kannst, dann wirst du auf der Bühne selten ein größeres Problem haben. Wenn du das aber nicht kannst, wenn du eher ein Typ bist, der, negatives Lampenfieber hat, dann ist das natürlich was anderes und das muss man dann wirklich, glaube ich, üben. Da gibt es ja verschiedene Techniken, also wie man Konzerte mental komplett durchdenkt, sich abhärtet. Ich habe da auch schon ein paar Videos auf meinem Kanal zugemacht. Das ist jetzt die eine Sache. Ich glaube, wir wollten uns heute ja aber mehr über die mentalen Voraussetzungen für das Freelancer-Dasein unterhalten, weil das andere gehört jetzt natürlich in den Lampenfieberbereich und da machen wir ein riesen neues Fass auf. Das ist im Prinzip ein eigener Podcast. Und da haben wir ja auch schon das ein oder andere zu gemacht, ne? Zum Beispiel den Lampenfieber-Podcast und so. Aber klar, es gehört natürlich alles irgendwo miteinander zusammen. Aber die mentalen Voraussetzungen im Studium, also was der Job hinterher bedeutet, jetzt mal abgesehen von Bühne und so, da hat eigentlich nie jemand drüber gesprochen. Und das ist auch bis heute, auch unter vielen Kollegen, die das schon seit Jahren machen, ist das oft eigentlich auch kein Thema. Was ich aber persönlich, es wird halt schwierig, wenn du dir gar keine Gedanken dazu machst, weil wenn dann irgendwann Probleme auftauchen, auch in deiner ganzen, Selbsteinschätzung als Musiker oder auch in deiner eigenen Definition, deiner Persönlichkeit, ist das natürlich ein ganz großes Thema, ja. Und machen wir uns nichts vor. Viele Musiker, die diesen Job erlernen, die selbstständig sind, sind eben oft auch nicht selbstständig.
Ja.
Und daraus resultieren dann natürlich Probleme. Ich meine, ich halte ja auch Workshops an Unis zu diesem Thema und es ist immer wieder erstaunlich, wie dann oft dann die Münder sich öffnen, weil den meisten halt überhaupt nicht klar ist, dass Selbstständigkeit als Musiker halt echt mit zu den härtesten Dingen gehört, die man überhaupt machen kann. Erstens, weil das ein hartes Business ist. Zweitens, weil Selbstständigkeit an sich die absolute Königsdisziplin ist. Ich sage mal, alle anderen gehören dann eher zu den Unwissenden. Also ein Angestellter kann sich überhaupt nicht vorstellen, was ein Selbstständiger alles machen muss. Und wenn du halt diesen Beruf von der Selbstständigkeit her denkst, viele Musiker denken diesen Beruf ja, viele Musiker denken diesen Beruf ja von der Denke her, ich kriege irgendwann eine Stelle oder dann ist dies oder dann ist jenes und dann arbeite ich da. Aber das ist ja oft nicht der Fall. So. Und selbst wenn du eine Stelle hast, dann ist es vielleicht nur eine kleine Stelle und einen großen Teil musst du dann trotzdem in der Selbstständigkeit machen und dafür brauchst du halt ein gewisses Mindset. Und genau. Aber was das dann alles genau bedeutet, kommen wir ja jetzt zu. Aber wie ist denn so deine Erfahrung? Weil ich monologisiere schon wieder. Wie ist denn jetzt deine Erfahrung von deinen Kommilitonen her und Mitstudierenden?
Also, wie du schon gesagt hast, die meisten gehen davon aus, dass sie irgendwann in eine Stelle kommen. Irgendwo, was jetzt auch immer, Pädagogik, klassische Orchester, Big Band, weiß der Geier. Also man geht erstmal im Studium noch davon aus, für einen kleinen Zeitraum, sage ich mal, dass man ja irgendwann mal eine Stelle kriegt. Weil man ist ja dann der eine oder die eine, die das schafft. So. Das glaube ich auch, dass das bestimmt einige von denen schaffen, aber halt nicht alle. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die dann irgendwann realisieren, dass sie sich dann selbstständig machen müssen, wenn sie davon leben wollen, weil genau das ist dann die einzige Möglichkeit, die du hast. Wenn man keine Anstellung hat, muss man selbstständig arbeiten oder man wechselt den Beruf, dass viele den Beruf wechseln.
Ja, das habe ich auch schon.
Und das ist jetzt nur meine Altersklasse. Also ich sage jetzt mal so Mitte 20, die irgendwie so aus dem Studium rauskommen. Ich bin ja noch drin, aber gibt ja Leute, die in dem Alter auch schon fertig sind und die dann es vielleicht versuchen. Es gibt aber auch welche, die ich kenne, die haben es nie versucht. Die sind einfach, als sie das dann realisiert haben, was auf sie zukäme, und dann vielleicht auch realisiert haben, was für Voraussetzungen sie dafür bräuchten und sie es nicht haben. Also gerade dieser Sicherheitsgedanke ist bei ganz vielen dann, sie wollen einen sicheren Job, wo ich mir denke, ein sicherer Job ist auch nicht unbedingt nur, wenn du angestellt bist. Das ist die Frage, ob das so viel sicherer ist. Also im Moment denke ich mir das schon mal nicht. Das heißt, die meisten realisieren das dann, entweder weil ihnen das jemand sagt oder weil sie das selber dann erleben in dem Beruf, dass sie dann irgendwann Honorarkräfte sind und merken, okay, wenn ich jetzt aus dem Job rausgehe, dann bin ich weiterhin honorartätig und dann bin ich weiterhin selbstständig. Eigentlich bin ich schon selbstständig, aber man realisiert das halt irgendwann. Und dieser Moment, da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder man zieht es dann durch und man arbeitet dann und man lernt aus seinen Problemen, ne, die man dann hat, oder man wechselt den Beruf. Und ich kenne viele, die es gewechselt haben.
Weil viele auch einfach unterschätzen, was man A, für Opfer bringen muss.
Ja.
B, unter welchen Voraussetzungen man halt auch einfach oft arbeiten muss. Und C, was das auch dann wirklich für eine geistige Stärke dann auch manchmal erfordert. Das berühmte dicke Fell. Ne? Und wenn du das dicke Fell nicht hast, da gibt es natürlich auch Mittel und Wege, sich das anzueignen oder damit auch umgehen zu lernen. Jesus, mein Deutschgulasch.
umgehen zu lernen.
Ich glaube, das machen sich die meisten nicht klar. Mhm. Und ich glaube, es ist nur fair, Berufsanfänger auf diesen nicht zu unterschätzenden Fakt einfach mal hinzuweisen, weil davon eigentlich alles abhängt. Ja. Und zwar alles. Mhm. Weil wenn du selbstständig bist, das sagt ja schon das Wort, dann arbeitest du leider selbst und ständig. Und das ist nicht nur so ein bescheuerter Spruch, sondern das ist einfach so. Und das hat damit zu tun, dass du jeden Tag, naja, das kennst du selbst schon, weil du auch viel machst, zwischen, ich sag mal, 20 und 50 Arbeitsvorgängen auf deinem Schreibtisch hast. Und jetzt rede ich nicht von Unterrichten oder von Üben, sondern ich rede von dem ganzen anderen Wahnsinn, den das mit sich bringt. Ein Podcast machen, ein Video für eine Band drehen, arrangieren, Konzepte schreiben, PDFs irgendwie raushauen, an irgendwelche Briefings schreiben, Booking, Steuer etc. 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 Und das setzt halt einfach so eine Generalistendenke voraus. Also jemand, der selbstständig ist und Spezialist ist, das geht, aber da musst du als Spezialist so gut sein, dass du halt auch nur davon leben kannst. Also klassisches Beispiel, wenn du jetzt Konzertsolist bist und was weiß ich, der First Call oder gehörst zu den 5 First Calls auf deinem Instrument, da musst du dich auch gut organisieren, aber dann brauchst du dich nicht so viel Gedanken machen, weil du halt ständig angerufen wirst.
Ja.
Ich würde mal, das ist für mich so eine Selbstständigkeit in Klammern. Also die müssen das Gleiche leisten, was ein normaler Selbstständiger in Anführungsstrichen auch leisten muss. Aber die müssen sich ja zumindest nicht um die Jobakquise kümmern.
Ja.
Und die haben natürlich auch oft bessere Verdienste und ein paar Rücklagen. Die haben einfach mehr Möglichkeiten. Wenn du Knete hast, hast du Möglichkeiten. Das ist, Knete ist immer Zeit und Möglichkeiten. Und der normale Selbstständige, ja, der auf einem soliden Niveau spielt oder vielleicht auch tolle Ideen ab und zu hat und so, der sich vielleicht auch so als Lebenskünstler begreift oder als, von mir aus auch als kleiner Unternehmer.
Auf jeden Fall.
Der muss ja all diese Dinge machen. Der kommt halt nicht daran vorbei. Und die Schwierigkeit ist halt zu priorisieren, zu gucken, was mache ich denn jetzt von all diesen Möglichkeiten? Mhm. Und ich glaube, das ist erstmal die größte Schwierigkeit überhaupt. Denn ich habe jetzt in den letzten 20 Jahren für mich herausgefunden, dass ich eigentlich jetzt erst auf den Trichter gekommen bin, oder nicht jetzt, aber vielleicht vor 5, 6, 7 Jahren, was meine wirklichen Stärken sind.
Ja.
Und ich glaube, dass das für junge Leute gar nicht so einfach ist, das einzuschätzen. Weil es gibt ja diesen schönen Satz, wenn man jung ist, macht man das, was man will. Wenn man älter ist, macht man das, was man kann. Und wenn man alt ist, macht man das, was man muss. Und da ist ja schon viel dran. Also, und ich glaube, dass also in diese Thematik einzusteigen und dann auch wirklich den ganzen Weg zu gehen, mit allen Krisen, mit allem, was dazugehört, das ist, glaube ich, eine Denke, die schon auch größere Opfer erfordert, ja.
Ja, und das, also ich bin der Meinung, sowas lernt man natürlich primär durchs Machen. Also man kann natürlich irgendwie sagen, man macht da Kurse zu oder so, aber ich bin, also Seminare, also was ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend finde immer wieder, sind auch YouTube-Videos oder Podcasts aus der Unternehmerszene. Weil du gerade schon gesagt hast, im Prinzip ist man ja ein Kleinunternehmer, man ist ein Unternehmen. Man ist ein Solo-Selbstständiger, dieses Wort ist jetzt ja das irgendwie gefühlt das Wort des Jahres nach Corona. Mhm. Solo-Selbstständige, und da gibt es ja nicht nur uns in der Musikerbranche, sondern da gibt es ja reihum sehr, sehr viele Branchen, die Solo-Selbstständige haben, die jetzt nicht Angestellte haben, die aber trotzdem wie ein Unternehmen funktionieren. Man funktioniert als Person, als Unternehmen. Das heißt, es ist gar nicht blöd, finde ich, als Musiker, sich von Leuten was abzugucken, die Unternehmer sind.
Klar, natürlich. Also, ja. Man hat natürlich unterschiedliche Voraussetzungen. Ne?
Auf jeden Fall.
Und das erste Ding ist ja schon mal, man ist ja keine GmbH oder man hat dann auch irgendwie keine Einlage von so und so viel 1.000 Euro oder hat auch irgendwie überhaupt erstmal Investitionsmöglichkeiten. Sondern die meisten, ich meine klar, viele haben dann irgendwie, können sich Knete von den Eltern leiden oder kriegen was geschenkt und können sich halt ein Studio bauen. Gibt es, kenne ich auch Leute.
Ja.
Ja?
Ja.
Aber viele können das eben nicht. Und wenn du, ich sag mal so, wenn du das Studium verlässt und hast vielleicht irgendwie 5.000 Euro in der Hosentasche, dann geht das halt alles nicht. Dann musst du dich entweder verschulden oder du musst dir langsam, sukzessive deine Selbstständigkeit aufbauen. Und da liegt halt auch genau schon der Hund begraben. Denn wir hatten es ja letztens von Finanzen und Rücklagen. Du musst halt ständig gucken. Du musst immer einen Schritt weiter sein eigentlich als andere, weil du brauchst ja diesen Puffer. Also mit dem Rücken zur Wand zu stehen, das finde ich schon mal eine mentale Voraussetzung, wirklich dir ein Mindset anzueignen, dass du immer in der Zeit, wo du an etwas arbeitest, gleichzeitig Akquise betreiben musst für das nächste halbe Jahr, für das nächste Jahr. Also du hast immer zwei Baustellen, und zwar die Baustelle im Hier und Jetzt, die Finalisierung der Projekte im Hier und Jetzt und die Entwicklung, das Vordenken der Projekte in einem halben Jahr, in einem Jahr, in 2 Jahren. Mhm. Und ich kenne wenig, die jetzt innerhalb von 3, 4 Jahre ins Voraus denken. Es gibt einige, die dann ganz große Touren spielen, wo das teilweise so ist. Meistens, also das höchste der Gefühle sind aber meistens 2 Jahre. Und die allermeisten denken aber schon ein Jahr ins Voraus. Mhm. Und zumindest mindestens ein halbes Jahr. Und ich habe jetzt einfach die Erfahrung gemacht in den letzten 20 Jahren, wenn man sich nicht da verrückt macht und da cool bei bleibt, dann geht das eigentlich immer gut. Das hört sich ein bisschen verrückt an, aber ich habe jetzt echt in den letzten 15 Jahren, klar, dann hast du mal einen Monat weniger zu tun, und aber irgendwie kam immer was rein.
Ja.
Oder ich habe selber dafür gesorgt, dass ich ein Projekt hatte, da sind auch dann mal Sachen in die Hose gegangen, dann machst du da mal wieder miese, dann ist mal wieder dies, dann ist mal wieder jenes. Aber letzten Endes mit dieser Denke, ich plane für ein halbes Jahr, für ein Jahr, priorisiere das und ziehe das einfach durch. Und je mehr du nach außen trittst mit dem, was du tust, desto mehr kommt natürlich auch zurück.
Ja.
Ja? Und diese Denke, das finde ich ganz wichtig, dass du einfach realisierst, dem, was du gerade tust, das müssen halt andere mitkriegen.
Mhm.
Und ich habe zum Beispiel ganz lange für mich im stillen Kämmerlein gearbeitet und bin gar nicht mit meiner Arbeit so oft nach außen getreten. Mhm. Das war die ersten 5, 6, 7 Jahre ein Riesenfehler. Das war aber noch vor Social Media.
Ja, ja, klar.
Und dann habe ich auch die Social Media Sache so ein bisschen verpasst, weil ich da keinen Bock drauf hatte und mich das wahnsinnig nervt. So, jetzt bin ich seit 2, 3 Jahren so ein bisschen dabei. Natürlich auch irgendwie 10 Jahre zu spät. Aber es nervt mich immer noch und ich finde es auch fürchterlich. Aber es geht ja nicht anders. Das ist anscheinend jetzt so. Und so hat natürlich jede Generation ihr eigenes Ding. Mhm. Wenn ich jetzt 10 Jahre jünger wäre, hätte ich natürlich, und wäre mit der Selbstständigkeit gestartet mit Social Media, hätte ich natürlich auch direkt da mehr gemacht. Ja?
Mhm.
Aber aber letzten Endes kannst du auch alles noch aufholen. Also du musst dir schon eine Denke aneignen, dass du im Prinzip immer wieder was Neues dazulernen musst.
Ja.
Und du kannst nie stehen bleiben. Also nie. Ja. Das ist der Tod.
Mhm.
Ja, und das ist so der Hauptunterschied, glaube ich, von einem Angestellten-Dasein.
Ja, auf jeden Fall.
Da machst du dann zwar auch Fortbildung so, aber du kannst halt, wenn du um 17 Uhr nach Hause gehst, kannst du halt oft einfach sagen, jo, jetzt habe ich Freizeit.
Mhm.
Und das macht ein Selbstständiger oft nicht. Ein Selbstständiger, der geht dann oft auch mit seiner Arbeit ins Bett. Und da muss ich dann natürlich auch Pausen am Tag gönnen und auch seinen Urlaub besser planen, dass er trotzdem abschalten kann. Aber ich kann jeden, also ich kann dazu nur sagen, das könnt ihr euch abschminken, selbstständig sein zu wollen und ja, dann zu sagen, jeden Tag um 17 Uhr, ich mache jetzt Feierabend. Habe ich in den letzten 20 Jahren nicht geschafft. Ich weiß auch nicht, wie das gehen soll. Also.
Nee, und ich glaube, was man da zum Thema Mindset ja dann sagen kann, ist natürlich eine gewisse Flexibilität, sich anzueignen als Mensch, weil ich habe das schon einfach erlebt, also auch körperlich, energiemäßig, dass man lernen muss, damit zu haushalten natürlich, dass man nicht verrückt wird, dass man nicht ins Burnout fällt. Ich selber war nicht weit weg davon vor 1,5 Jahren, dass ich dann wirklich Notbremse ziehen musste und gedacht habe, okay, das geht so nicht weiter. Wenn du so weitermachst, bist du mit 30, kannst dich in die Klinik einweisen lassen. Einmal das Psychische natürlich, aber auch körperlich. Also wir denken halt auch mit Mitte 20, wir sind Superheroes und wir haben halt einfach auch unfassbar viel Kraft und Energie und gefühlt denken wir können alles schaffen, was ja auch irgendwie so ein bisschen in dieser Generation steckt, egal wann sie ist. Das ist ja immer so, diese Jugend, das ist ja auch toll. Aber man muss, sobald man dann in diese Selbstständigkeit geht, glaube ich, und ich fühle mich auch schon halb selbstständig, weil ich habe zwar noch ein Studium, aber ich arbeite ja nebenher schon eigentlich mehr als Teilzeit. Also ich arbeite noch nicht Vollzeit, das würde ich jetzt noch nicht nennen, aber also 3 volle Tage die Woche arbeite ich.
Ja.
Und 3 studiere ich. Und ich gehe auch nicht von einer 5-Tage-Woche aus, so wie es viele Leute kennen, Montag bis Freitag oder weiß ich nicht, arbeiten samstags und haben mittwochs frei, sondern ich gehe halt von der 6-Tage-Woche aus und versuche halt wenigstens einen Tag die Woche Pause zu machen. Also auch da, dass man ist das natürlich gewohnt von der Kindheit, weil vielleicht die Eltern Angestellte sind, diesen Modus von ich arbeite von Montag bis Freitag und ich habe dann Wochenende, dass man dabei flexibel ist und sagt, okay, wenn ich Samstag, Sonntag durcharbeiten muss, dann mache ich halt Dienstag, Mittwoch frei oder nur Mittwoch oder einen halben Mittwoch. Ne? Also, dass man da sich eine Flexibilität aneignet vom Denken her schon und vom Planen, weil natürlich denke ich immer, Samstag, Sonntag ist doch Wochenende. Ja, aber wir arbeiten halt größtenteils. Wir arbeiten ja jetzt auch. Ja? Es ist ein Samstagabend und wir sitzen hier und nehmen eine Podcast-Folge auf.
Aber das ist ein ganz interessanter Punkt, weil das kriegen viele Leute natürlich schon in die Wiege gelegt. Also wenn du natürlich in einem Angestelltenhaushalt aufwächst.
Aufgewachsen bist, kannst du auch sagen.
Bist, ja. Oh Mann, ey, muss ich das rausschneiden? Egal.
Nein.
Dann kriegst du das natürlich alles irgendwie mit. Und genauso ist das natürlich auch, wenn du in einem selbstständigen Haushalt sozialisiert worden bist. Ja? Das ist, und ich zum Beispiel komme vom Bauernhof.
Ja.
Also, und da gibt es halt, ich habe nie verstanden, also ich kann heute noch nicht verstehen, wie Leute dreimal im Jahr in Urlaub fahren oder viermal im Jahr. Das verstehe ich einfach nicht.
Ja, das glaube ich dir.
Das ist einfach, das ist bei mir nicht existent so. Mhm. Und meine Freundin lacht mich immer aus, weil die kommt aus dem Angestelltenhaushalt und ich komme aus dem selbstständigen Haushalt. Ja. Und du hast noch nie verstanden, wieso ich dann nicht so gerne in Urlaub fahre. Weil bei uns zu Hause gab es einfach keinen Urlaub.
Ja.
Und mal von den Arbeitszeiten ganz abgesehen, ja, wenn irgendwie, was weiß ich, wenn ein Tier krank war, ist das scheißegal, ob es morgens um 5 ist oder mittags um 12, das spielt überhaupt keine Rolle. So. Und diese Flexibilität, die kannst du natürlich dann auch in deinen eigenen Beruf damit einbringen. Klar. Obwohl das vielleicht gar nicht notwendig wäre. Aber so muss halt jeder gucken, dass er individuell auch natürlich mit seiner Energie haushält. Ja? Wir hatten es irgendwann mal mit dem berühmten Mittagsschlaf oder dem Powernap. Ja. Finde ich super wichtig, dass man einfach diese energetischen Pausen plant. Weil sonst machst du nämlich keine Pause. Und dann kommst du wirklich in Teufelsküche, weil irgendwann zeigt dir der Körper halt einfach mal den Mittelfinger.
Ja.
Und das passiert bei den meisten so, das ist so meine Erfahrung, so mit Anfang 30. Weil die denken dann, das geht jetzt die nächsten 10 Jahre so weiter. Nee, tut's nicht.
Nee.
Und in den 40ern hast du dich dann so ein bisschen gesettelt und da weißt du dann, wie es läuft und da gehst du auch ganz anders mit deiner Energie um. Ja? Ich glaube, da braucht man einfach auch 10 Jahre für, bis man das so wirklich kapiert hat.
Auf jeden Fall. Und ich finde es ja auch gar nicht schlimm. Also ich will auch gar nicht, also ich habe es ja auch Anfang 20, habe ich es wirklich hart übertrieben, was sowas anging. Also ich rede jetzt nicht vom Feiern. Ich war jetzt nicht so die Person, die irgendwie, ich kenne auch Leute, die waren einfach jeden Abend feiern in ihrem Studium. Was ja auch vollkommen okay ist, wenn sie es können. Wenn du am nächsten Morgen um 8 in der Probe sitzen kannst mit Schnapsfahne, dann meinetwegen. Aber ne, grundsätzlich ist es ja auch die Studienzeit, man soll jetzt ja nicht irgendwie da schon zum, der Ernst des Lebens, also um Gottes Willen. Aber man darf halt nicht vergessen, dass wenn man so gern Ende seines Studiums kommt und schon so in diese Richtung Job, Anstellung oder eben Selbstständigkeit, dass man sich das halt gut überlegen muss, ob ich dann viermal die Woche saufen gehe. Also auch aus finanziellen Gründen, ist es klar, aber auch so aus körperlichen Gründen. Ja, das
ist witzig, weil ich kenne auch viele Musiker, die trotzdem viermal die Woche saufen, aber gut.
Ja, und du hast eben noch was gesagt, was ich auch total wichtig finde, was mir wahrscheinlich auch einfach in die Wiege gelegt wurde, was, weiß ich nicht, bei dir wahrscheinlich auch so ein bisschen, ist das dicke Fell.
Nee, ich habe kein dickes Fell, ich tue immer
hast
nur so.
Hast du kein das dickes ist, Fell? Ah, du
nein,
musst
nein,
nur
nein.
so.
Nein, nein, nein. Okay. Das ist, ich muss mir das wirklich richtig anfressen.
Okay.
Das hat bei mir auch 10 Jahre gedauert.
Okay.
Also das ist, da gibt es natürlich auch Mittel und Wege, wie man das hinkriegt. Aber ich versuche einfach, oder sagen wir es mal so, das Allerwichtigste, was ich in der Selbstständigkeit gelernt habe, ist, dass du dir Kollegen suchen musst, mit denen du gut und gern zusammenarbeitest. Ich habe das ein paar Jahre lang nicht geschafft. Es hat mich sehr, sehr negativ beeinflusst. Und ich habe aber immer mehr dazugelernt. Und manchmal tun Leute einem einfach nicht gut und mit denen muss man ja auch dann nicht arbeiten.
Ja.
Und das halte ich für ganz existenziell wichtig.
Ja.
Weil das ist ja, guck mal, das ist im Angestelltenverhältnis hast du ja das gleiche Problem, aber da kannst du dir ja nicht aussuchen. Aber das ist einer der Vorteile, die du dir in der Selbstständigkeit aussuchen kannst. Das ist zwar mit Opfern verbunden, dann kannst du vielleicht das nicht machen, jedes nicht machen und kannst vielleicht das Geld nicht verdienen. Aber dafür musst du dich mit diesem Idioten dann auch nicht mehr auseinandersetzen. Ja?
Ja, Auf jeden Fall.
Und vielleicht findet der ja auch, dass du ein Idiot bist und dann ist doch alles super.
Passt es.
Mhm. Ja. Dann gehen sich die zwei Idioten einfach aus dem Weg und super. Ja? Sind alle happy.
Ja. Ja.
Und das finde ich, ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und noch ein anderer Tipp, Selbstständigkeit, keine Buddy-Deals. Mhm. Man neigt immer dazu, am Anfang dann, ja, mach mir mal, kannst du mal die Homepage dafür machen und ja, mach mir mal das Logo, ja, und ach, du kannst das doch und dann schneidest du mir das und so und dann gibt's irgendwie einen Fuffi und dann gibt's, weißt du, wenn du ein bisschen Geld bezahlst, dann gibt's immer Stress, weil dann eine Erwartungshaltung vorliegt.
Ja.
Was du machen kannst, gegen ein Bier, gegen ein Kastenbier, gegen was weiß ich, gegen irgendeinen Tausch, sowas kannst du machen, aber aber diese Low-Budget-Deals, das geht immer in die Hose. Da zerbrechen Freundschaften, du wartest ewig auf dein Zeug. Mm. Das ist alles scheiße. Das ist wirklich der totale Bullshit. Versucht immer einen richtigen Deal zu machen, dann müsst ihr halt auch richtiges Geld bezahlen. Oder ihr müsst halt einfach Abstriche machen in dem, was ihr dann bekommt. Oder es ist dann halt eine Buddy-Geschichte im Sinne von, ne, keine Erwartungen. Aber es ist immer sehr schwierig. Mit einem Low-Budget. Heute noch ist es für mich sehr schwierig. Manchmal geht es nicht anders. Ich weiß, dass das ein Riesenproblem ist. Aber die normale Budgetvariante, die in der freien Wirtschaft so veranschlagt wird, für bestimmte Tätigkeiten, die bei uns gemacht werden müssen, Fotos, Videos, Homepage, Texte, etc., etc., CI, können wir nicht bezahlen. Wir können keine, ich kenne niemanden, der sich für 15.000 Euro irgendwie eine Multimedia-Existenz aufbauen kann. Ausnahmen mag es geben, aber das ist unrealistisch, zumal ja 2-3 Jahre später sowieso wieder alles anders ist. Da musst du wieder alles von vorne machen. Das heißt, du musst einfach entweder den ganzen Scheiß hier selbst drauf schaffen oder dich mit Leuten umgeben, die das günstig für dich machen und dann darf man aber nicht davon ausgehen, dass das halt, ja, da musst du deinen perfektionistischen Anspruch halt ablegen. Ja.
Ja.
Das ist, manchmal muss man Dinge einfach geschehen lassen und muss trotzdem damit an die Öffentlichkeit, obwohl sie vielleicht nur bei 75% sind. Das ist noch eine andere Sache, die ich sehr schwierig finde als Selbstständiger.
Ja.
Weil diese letzten 20%, die kosten dich deinen gesunden Menschenverstand.
Ja, und ich musste einmal dran denken, ich habe es heute Morgen gerade im Workshop auch zu den Studierenden gesagt, das Zitat ist von Laura Seiler, von der, die sich auch mit Meditation und so viel beschäftigt und die hat einfach gesagt, ich finde den Satz so toll, Perfektion ist eine Angst, die sich ein schönes Kleid angezogen hat in deinem Kopf. Mhm. Und das ist genau der Punkt. Also Perfektion schieben wir immer so gerne vor, als Musiker sowieso, aber auch als Freiberufler dann, nee, das muss perfekt sein, bevor ich das online stelle oder bevor ich damit rausgehe. Weil wenn es nicht perfekt ist, dann hat jemand was zu kritisieren. Der Witz ist, selbst wenn es perfekt ist, gibt es irgendeinen, der hat was zu kritisieren. Es gibt immer jemanden, der was zu kritisieren hat.
Klar.
Es gibt immer jemanden, der es bewertet und der es vielleicht nicht so bewertet, wie man hofft. Das heißt, selbst wenn man es so perfekt wie möglich macht, hat man trotzdem die Gefahr, dass irgendwer sagt, boah, das ist mir zu perfekt. Also das finde ich jetzt widerlich.
Genau. Genau, das ist wirklich eine ganz große Schwierigkeit, die man erlernen muss.
Auf jeden Fall.
Ich zum Beispiel tendiere auch dazu, ich will eigentlich nur mit Dingen rausgehen, die ich super geil finde. Mhm. Das geht aber oft nicht.
Ja.
Warum? Weil dann gehe ich mit den Dingen nicht nach außen. Ja? Mhm. Manchmal sind Dinge noch nicht vollendet. Manchmal sind Dinge nicht sehr gut, aber vielleicht gut genug.
Ja.
Und dann muss man über seinen Schatten springen und es trotzdem veröffentlichen. Und wenn man dann bei einem Kollegen sieht, ah, der hat das doch aber geiler gemacht, ja? Ja, so what? Mag ja sein, dass der das dann geiler gemacht hat, aber das hilft dir in dem Augenblick ja nichts. Du musst ja immer nur von deiner eigenen Entwicklung ausgehen. Du kannst dich immer nur mit dem vergleichen, was du vorher gekonnt hast. Wenn du dich anfängst, mit Kollegen zu vergleichen, dann bist du wirklich, dann bist du bescheuert. Also das ist wirklich der Pfad zum Unglücklichsein, ja?
Ja.
Aber das ist wirklich schwer. Das ist wirklich schwer, mit einem Stück Musik nach außen zu gehen, was man geschrieben hat. Mit Texten, vielleicht mit der Homepage, mit einem Video. Denn ein halbes Jahr später siehst du natürlich die Fehler oder das, was dir nicht gefällt. Und dann denkst du dir, ja, das ist nicht. Aber das ist normal. Das ist normal. Und wenn du nicht lernst, nach außen zu gehen mit Dingen. Mhm. Gerade in der heutigen Zeit, das war übrigens vor 20 Jahren, war das was ganz anderes. Da war, hatte man viel mehr Zeit, die Dinge zu perfektionieren. Deswegen sind da ja auch zum Beispiel in der Popkultur viel geilere Kunstwerke entstanden als heute.
Ja.
Heute geht das ja alles zack, 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 zack. Und also finde ich, das ist zumindest meine Meinung.
Nee, stimmt. Finde ich auch.
Das
so.
ist also heute werden ja nur noch sehr wenige Klassiker produziert. Und das hat ja damit zu tun, dass es so viel gibt, dass es so schnell geht. Und dann, weißt du, früher haben die Leute irgendwie 4 Jahre in einem Album gesessen, haben das dann veröffentlicht. Und jetzt musste irgendwie alle 2 Monate irgendein scheiß Video machen und noch eine Single raushauen und noch das und noch jenes. Und das interessiert dann aber in 3 Jahren keine Sau mehr.
Mhm.
Ne? Also, das ist das. So dieses Mindset von der Selbstständigkeit, das ändert sich natürlich auch. Und das sind, glaube ich, so die, also wenn ich das mal zusammenfassen darf, einfach bereit zu sein, die ganze Meile zu gehen, ja, und einfach mehr zu arbeiten, als man halt.
Ja.
Aber das geht natürlich auch nur, wenn du dein Warum kennst. Also wenn du das gerne machst und wenn du ein paar Ziele hast, die du gerne erreichen möchtest, dann hältst du das auch aus, ja. Wenn dein Warum halt weg ist, dann funktioniert es natürlich nicht.
Ja.
Ne? Das andere ist natürlich, dass du einfach planen lernst, dass du energetisch planen lernst, dass du tust, was dir gut tut, dass du dich mit Menschen umgibst, die dir gut tun, Perfektionismus ablegen und natürlich bereit sein, immer wieder neue Dinge dazu zu lernen, aber dann eben auch als Generalist und nicht als Perfektionist. Und das ist für mich zum Beispiel die allergrößte Schwierigkeit.
Okay.
Weißt du? Das ist, ich schneide jetzt seit einem halben Jahr immer hier Videos in Final Cut. Ich kann nicht Final Cut. Es ist schlimm. Es ist ganz schlimm. Ich sehe einfach nur das, was ich nicht kann.
Ja.
Und guck mir hinterher meine Videos an, denke mir, um Gottes Willen, das ist doch, das sieht doch, naja. Aber es reicht dann für das, was ich da mache. Ich möchte ja keine Hochglanz Werbevideos machen. Ja?
Du, und oh, wenn du in YouTube unterwegs bist und schaust, mit was die zum Teil rausgehen, mit was für Videos, also jetzt ganz grob gesagt, ganz egal, in welche Branche du guckst, in welche Ecke, in diese Influencer-YouTuber-Szene reinschaust. Natürlich gibt es da auch richtig, richtig cool produzierte Serien, Koch. Mittlerweile ist ja YouTube eigentlich Fernsehen. Ja, das neue Fernsehen ist YouTube. Das heißt, die Leute können einfach themenmäßig durchgucken, was sie halt interessiert. Du gibst Kochen ein und du kriegst, keine Ahnung wie viel, tausende, hunderttausende Videos, wo du irgendwelche Kochvideos gucken kannst. Und die sind mittlerweile genauso geil produziert wie im Fernsehen. Wahrscheinlich zum Teil sogar besser.
Viel besser.
Ja. Aber das, was zum Beispiel die Leute raushauen, die so drauf sind wie du und ich, also halt auch alleine zu Hause sind, den Kram selber zu Hause schneiden und ihn dann auf YouTube laden, da ist auch manchmal nicht alles geil. Und das gucken sich zum Teil 2 Millionen Menschen an. Und ich denke mir dann, okay, da muss ich mir jetzt keine Sorgen machen, dass das, was ich mache, nicht perfekt genug ist, weil es offensichtlich bei den anderen ja auch funktioniert hat. Weil das einfach die Persönlichkeit ist und nicht unbedingt der Schnitt vom Video.
Das ist richtig, aber es wächst natürlich alles mit der Zeit. Also irgendwann wachsen natürlich deine Ansprüche und dann sagst du dir, okay, ich brauche jetzt nochmal die Kamera und ich muss mich jetzt nochmal mit dem Tutorial beschäftigen. Aber das sind halt Zeitprozesse, die für einen 25-Jährigen dann irgendwann nicht mehr nachvollziehbar sind.
Ja.
Also, weil du hast irgendwann so viel zu tun, dass du das alles nicht schaffst. Und dann nimmst du dir einfach viel weniger vor. Ich habe mir zum Beispiel für dieses Jahr vorgenommen, dass ich ein neues Notationsprogramm lerne. Und ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, dass ich vielleicht nochmal 2 oder 3 Final Cut Tutorials gucke und da mich ein bisschen verbessere. Ich habe mir aber nicht vorgenommen, dass ich dieses Jahr irgendwie das Schnittprogramm beherrsche, weil ich werde es nicht schaffen.
Nein.
Und ich schaffe es deshalb nicht, weil ich die ganze Zeit schneiden muss. Also das war im Studium schon so. Ich hab teilweise meine Scheine nicht machen können. Gibt es eine schöne Anekdote zu. Ich habe meinen Arrangementschein nicht gekriegt. Weil ich in dem Sommer 80 Auftragsarrangements fürs ZDF machen musste und ich konnte die Arrangementkurse nicht besuchen.
Geil.
So, und dann haben sie mir hinter den Schein nicht gegeben. Und mein Prof, der war dann nicht mehr da, der hat dann da angerufen und meinte, sag mal, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Der Typ hat den ganzen Sommer geschrieben.
Der kann das.
Er braucht den Scheißkurs nicht mehr. Gib dem doch einfach den Kurs. Unterstützt den doch bei dem. War ein cooler Typ.
Ja, ja.
Und die Administration hat das dann aber nicht so gesehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin dann diesem Schein auch hinterhergelaufen. Aber so absurd kann das sein. Ich habe dann vielleicht ein paar handwerkliche Regeln im Arrangieren nicht gelernt, habe aber das, was ich halt gerade gemacht habe, einfach gemacht. Und so ist das halt hinterher mit ganz vielen anderen Dingen auch. Egal, ob das irgendwie Logic ist, ob das Fotografie ist. Ich in ganz vielen Dingen habe ich überhaupt keine Ahnung. Da habe ich so ein richtig gesundes Halbwissen. Aber es reicht, um die Dinge zusammenzuführen. Ja. Und das ist halt das Ding. Wenn du selbst Sachen auf die Beine stellen möchtest, dann musst du dir Spezialisten suchen. Du kannst nicht alles können, das geht nicht. Mhm. Und du musst halt auch lernen zu delegieren, zumindest da, wo es geht. Und das ist noch ein anderer ganz wichtiger Baustein von einem selbstständigen Mindset. Es fällt mir heute immer noch wahnsinnig schwierig und manchmal kostet Delegieren auch mehr Zeit, als es selber zu tun. Aber das weiß man vorher nicht.
Ja. Ja.
Und es ist einfach echt spannend.
Ja, und ich finde auch so gerade das Thema, wenn man jetzt guckt, das Delegieren. Ne? Ich meine, wenn jemand das tut, der es richtig gut kann und der das gelernt hat. Aber das ist nicht unbedingt immer dasselbe. Also nur weil er es gelernt hat, heißt es noch nicht, dass er es richtig gut kann, finde ich. Es gibt Leute, die können Sachen, obwohl sie es nicht studiert haben oder beruflich irgendwie gelernt haben. Aber wenn du dir für sowas dann Leute holst, die so wie du deine Dinge, die du richtig gut kannst, beherrschen, dann wird's halt geil. Weil
ja, aber es kostet auch Geld.
natürlich, das ist klar. Aber ich meine, gerade jetzt auch zum Thema Social Media. Ich weiß, du kannst es nicht ausstehen und es wäre doch jetzt völlig bekloppt, wenn ich sage, ich schneide die Podcasts und du machst Facebook. Das würde völlig nach hinten losgehen. Und so macht halt jeder das, was er kann. Jetzt in unserem Fall und auch in anderen Projekten muss man halt gucken, dass wenn man mit 3, 4 Leuten zusammenarbeitet, dass die Leute, die dann da zusammenarbeiten als Selbstständige, das tun, was sie am besten können und das, was sie richtig gut können und nicht das, was sie nicht können.
Anders geht es überhaupt nicht.
Nee.
Also anders geht es in der Selbstständigkeit gar nicht, weil ich kann die Leute ja nicht dazu zwingen.
Nein.
Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wenn ihr jetzt eine Band aufzieht und ihr habt Arbeit zu verteilen, ihr könnt nicht demjenigen, der auf ein bestimmtes Thema keinen Bock hat, diese Arbeit geben. Das wird nicht funktionieren. Dann müsst ihr in den sauren Apfel beißen und es irgendwie selbst machen. Und dann müsst ihr dann auch mit den Fehlern leben. Ja. Es sei denn, ihr habt Geld und könnt es an jemand anders delegieren. Und dann gibt es in Ensembles oder in Zusammenarbeit unter Musikern gibt es dann oft auch Streitigkeiten und Stress, weil halt es gibt natürlich bestimmte Drecksarbeiten, die halt keiner machen will. Und wer macht es dann am Ende? Der Bandleader.
Ja.
Ja. Aber das ist das Opfer, was man dann bringen muss, weil sonst kommt dieses Projekt nicht zustande.
Ja, es läuft nicht. Ja.
Weißt du, alles Talent der Welt hilft dir einen feuchten Kehricht, wenn es am Schluss nicht einen gibt, der die Drecksarbeit macht.
Ja.
Es ist immer einer. Es sind nie zwei. Es ist immer einer.
Es ist immer einer.
Der ein Projekt finalisiert. Der dafür sorgt, dass es passiert. Dass es einfach stattfindet.
Ja.
Und das ist natürlich auch eine Bürde, die man hat, weil man ständig Entscheidungen treffen muss. Und die gefallen einigen Leuten nicht. Und in der Angestelltenwelt ist es halt so, dass es dafür Hierarchien gibt. Dafür gibt es Verträge. Du kannst immer sagen, das ist mein Chef.
Ja.
So. Und das geht hier nicht. Das heißt, du wirst kritisiert für Entscheidungen, die du triffst und dazu musst du dann auch stehen.
Ja.
Und das musst du aushalten können. Und das ist viel schwieriger, teilweise viel schwieriger als in geordneten Hierarchien, weil es gibt halt keine Verträge, es gibt nur mündliche Absprachen. Mhm. Das heißt, das ist ganz viel Politik, das ist ganz viel Kommunikation, auch teilweise Schwachsinnskommunikation. Man muss dann trotzdem 5-mal anrufen, damit derjenige, mit dem man gerade zusammenarbeitet, ein gutes Gefühl hat.
Ja.
Und das muss man kapieren. Das heißt, man muss auch verstehen, man muss auch versuchen, sich empathisch in seine Leute reinzuversetzen. Das muss man teilweise als Angestellter nicht. Es wäre zu wünschen, natürlich, dass bei Angestellten so ist. Und da ist natürlich auch die ganzen Führungsworkshops, die zielen ja nur auf sowas ab. Mhm. Ich lache mich da immer kaputt, weil zum Beispiel Bandarbeit, machst du nur das. Ja? Das lernst du in jedem Führungsworkshop. Also ohne das würde Bandarbeit überhaupt nicht funktionieren. Da würden mir die Leute nach 3 Wochen den Vogel zeigen. Ja, mit dem Idioten habe ich keine Lust zusammenzuspielen. Der behandelt mich schlecht oder der zahlt zu spät oder die Sheets sind scheiße, der kann keine Mail schreiben, der kann nicht kommunizieren, dann sind die Leute sofort weg. Ja, also dieses Mindset zu kapieren, die Leute sind nur dabei, wenn es Spaß macht oder wenn es Geld gibt. Ja. Langfristig sind sie sowieso nur dabei, wenn beides stattfindet.
Am besten, ja genau, wenn beides passt. Ja.
Ja. Das stimmt. Das ist leider so. Ja, genau.
Das ist doch ein gutes Schlusswort.
Das haben wir schon wieder viel länger gemacht, als wir wollten, ey. Ja, gut.
Oh.
Ja.
Geiles Thema.
Ja.
Ist auf jeden Fall sehr wichtig. Also, nach wie vor.
Okay, dann machen wir mal einen Deckel drauf.
Yes.
Saskia, vielen Dank. Was gibt's denn bei dir Neues? Du machst da jetzt auch Podcast und.
Genau, ich habe einen Podcast, der unter demselben Namen läuft wie mein Blog. Manage Musik findet man. Es sind jetzt auch schon 10 Folgen draußen und macht da auch Interviews. Da geht es natürlich dann eher so an die Studierenden. Also im Prinzip ist es der Podcast, den wir machen, in klein und ein bisschen mehr auf das Thema Selbstmanagement. Also da geht es jetzt nicht unbedingt um die ganzen Freelancer-Themen, weil ich mich da einfach nicht auskenne. Ich finde es Quatsch, von was zu reden, wovon ich selber keine Ahnung habe, auch wenn es Leute gibt, die das machen. Ich mache es nicht. Also ich rede in diesem Podcast ausschließlich über Themen, von denen ich selber Ahnung habe und wo ich Erfahrungen habe, die ich teilen kann oder wo ich mir dann eben Leute dazu hole, die diese Erfahrung haben. Und ja, gebe jetzt, wie man sieht, heute meinen ersten richtigen Online-Workshop, den ich jetzt abgeschlossen habe mit 3 Teilen, der eigentlich hätte in der Hochschule stattfinden sollen für Studierende. Und ja, auf dem Blog und Podcast, jetzt kommen Workshops, also auch da kann man sehr empfehlen, auch an alle, die jetzt so noch im Studium sind, sucht euch ein zweites oder drittes Standbein, was vielleicht nichts mit Musik zu tun hat. Ist ja auch nicht schlecht.
Ja, guck mal, ja, wir machen jetzt seit einem halben Jahr diesen Podcast, da sind jetzt auch ein paar interessante Sachen bei raus entstanden. Ist natürlich auch so, dass das nicht immer sich sofort monetarisiert, das ist ja klar.
Nee.
Aber man lernt halt einfach neue Dinge dazu. Und das ist noch so ein letzter Tipp aus der Selbstständigkeit, wenn man das Gefühl hat, man muss was machen, obwohl es jetzt überhaupt kein Geld dafür gibt und man hat aber irgendwie Bock drauf, dann macht es einfach.
Ja.
Weil es werden sich dann Dinge daraus ergeben, an die ihr vielleicht noch gar nicht gedacht habt. Und, und das ist eine ganz spannende Entwicklung, die man als Freelancer halt, da kann man einfach Dinge ausprobieren.
Ja.
Und das finde ich, das finde ich cool. Das ist dann wie so eine Schatzsucher-Entdecker-Mentalität. Ja, man kann einfach mal gucken, was man sonst noch so hinkriegt und oder was einem sonst noch Spaß macht und kann da sich dann auch andere Standbeine aufbauen.
Ja.
Das finde ich auch immer sehr interessant. Aber erstmal bis hierhin soweit.
Yes.
Das war Musikerschmiede und genau, für alle die, die auf Contemporary Brass Musik sich jetzt hier den Podcast reinziehen, zieht euch hier Einzelkurse rein. Ich habe ein schönes Buch gemacht, Groove Trumpet, und es gibt natürlich auch den CBM Club, die Membership, wo ich euch persönlich betreue. So, das war der kleine Werbeblock. Yes. Und vergesst natürlich nicht, den YouTube-Kanal zu abonnieren. Ganz wichtig. Und natürlich ganz auch wichtig, demnächst den YouTube-Kanal von der Saskia bei Manage Musik. Vielen Dank, wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.